Herzlich willkommen bei Nuoviso News. Ja, und auch diese Woche haben wir wieder interessante Themen für euch vorbereitet. Los geht's mit unserem ersten heutigen Gast, Frank Stoner.
Ja, interessante Zeiten, in denen wir leben. Sagst du, das ist ein altes chinesisches Sprichwort. Also, und es ist Fluch und Segen zugleich. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Und genau die haben wir. Zeiten, die zerrissen sind von verschiedenen Meinungen, Ideologien. Alles prallt aufeinander, jeder ist emotional stark dabei und das ist wirklich eins der Dinge, die im Moment überall zum Vorschein kommen. Ne?
Genau, und was ja das Ganze so ein bisschen mit zum Kochen bringt, sind die ganzen Schlagzeilen, die uns so jeden Tag erreichen. Zum Beispiel von der WHO irgendwie vor 2 Wochen, die haben jetzt irgendwie Statistiken rausgebracht, dass auf das Konto der Impfgegner zum Beispiel jedes Jahr 190.000 Tote alleine in Deutschland gehen. Wusstest du das? Und die WHO hat dann die Impfgegner gleich mit auf eine Stufe mit Ebola und der Umweltkatastrophe im Allgemeinen gestellt. Also die sind genauso gefährlich.
Ja, absurd, weil wo sind sie? Aber genau die Frage hat ja auch diese Lungenärzte gestellt, wo es auch heißt, Feinstaub und Stickstoffoxide sorgen jährlich für, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber mehrere 10.000 Tote in Deutschland, wo dann jetzt auch 100 Lungenärzte einen offenen Brief schreiben und sagen, wo sind die? Weil wir sind die Praktiker, die wirklich mit den Lungenkranken arbeiten. Das werden jetzt auch nicht Tausende sein in Deutschland. Wenn da 100 von den praktizierenden Lungenärzten das sagen, sollte man schon mal das zur Kenntnis nehmen und sich fragen, ja. Wie kommt man zu diesen Zahlen? Ne?
Ja, da trifft Wissenschaft auf Ideologie, kann man so sagen. Andere Schlagzeile, YouTube will seine Algorithmen verändern. Ja, weil sie haben darüber nachgedacht, wie sie sozusagen die Balance schaffen zwischen auf der einen Seite die Wahrung der Meinungsfreiheit, aber eben auch auf der anderen Seite der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und da haben sie unter anderem angekündigt, sie werden in Zukunft keine Videos mehr empfehlen, die sich mit Themen wie der flachen Erde oder eben dem 11. September beschäftigen. Ja? Also da hat man schon mal schön 2 Themen in einen Topf zusammengerührt, wo man unterschiedlicher Meinung gar nicht sein könnte.
Und so witzig, weil es war doch genau deine Sorge schon vor 2, 3 Jahren, oder? Dass irgendwann, wenn du mit 9-11 kritisch bist, dass du irgendwann mit dem Thema Flacherde, dass das da kombiniert wird, du wirst dann als Flacherdler belächelt, obwohl du eigentlich ernsthaft an der Aufklärung von diesem Verbrechen interessiert bist. Ne?
Ja, stimmt. Als das Thema aufkam, hatte ich davor, glaube ich, mal gewarnt, dass wenn man das jetzt zu sehr sozusagen in diese Aufklärungskreise reinzieht und nicht sozusagen als gesondertes Thema behandelt, dass das dann halt schnell miteinander gelabelt wird. Und genau das passiert jetzt eben auch. Ja? Da wird eben 9-11, also die Kritik an der offiziellen Version vom 11. September, wird in denselben Topf gerührt wie flache Erde. So, nun mag bitte jeder über diese völlig unterschiedlichen Themen denken, was er will, aber die gehören einfach nicht zusammen. Und da wird eben was verknüpft. Und Menschen wie mir, ja, ich spreche jetzt speziell über mich, wird da überhaupt nicht Genüge getan, weil ich bei 9-11 eben absolut vollständig davon überzeugt bin, dass die offizielle Version gelogen ist. Ich habe aber keine alternative Theorie. Ich kenne natürlich viele Theorien und habe da auch eine Meinung darüber, aber ich theoretisiere nicht und sage, die offizielle Version ist für mich ganz klar gelogen. Das kann man wissenschaftlich belegen und wurde ja auch zigfach gemacht. Bei flacher Erde sage ich persönlich, Schwachsinn, kann sich natürlich jeder damit beschäftigen, ja. Aber was soll ich jetzt darauf antworten? Ja, auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, wenn so ein paar Filter auch dafür sorgen, dass, sage ich mal, so der größte Schwachsinn gefiltert wird. Aber wer entscheidet darüber?
Das ist das Ding. Weil wenn wir sagen, der größte Schwachsinn wird gefiltert, was ist denn der größte Schwachsinn? Ne? Das ist ja genau das. Ich meine, wenn wir Mainstream-Medien anschauen, wenn ich die Bild-Zeitung aufmache, ich meine, mehr Schwachsinn kann einem nicht begegnen. Kann ich auch nicht sagen, ja, lassen Sie es verbieten, irgendwie, um das Volk zu schützen. Letztens ist doch das auch die Idee von Internet, was eben jetzt auch die ganze Medienlandschaft verändert, dass du ja als Mensch selber entscheidest, was schaue ich mir an, was klicke ich an. Und da finde ich, sollte YouTube schon neutral sein und einfach das sich als einen Dienstleister verstehen. Ich meine, ich kann das natürlich schwer erfordern, weil es eine private Firma. Ich meine, die bieten halt an, was sie anbieten. Musst du ja nicht. Aber am besten wäre es, wenn wir halt das als eine Art Infrastruktur sehen, die halt neutral allen angeboten wird. Das ist das Internet. Es ist genauso für alle da wie Strom oder wie eine Autobahn oder sowas. Ja. Also das als ein etwas Infrastrukturelles gesehen wird, wo du dann als Mensch selber entscheiden kannst. Und weil wer sollte denn sich anmaßen zu entscheiden, welches Thema ist vernünftig und welches nicht? Und ich meine, auch so ein Thema, was so polarisiert wie flache Erde, auch da gibt es durchaus vielleicht interessante Beiträge, die für den einen inspirierend sind, für den anderen Schwachsinn. Aber für jemanden anders ist vielleicht Schwachsinn, irgendwie Girly TV auf YouTube zu schauen oder sowas oder die Minions. Wer entscheidet das?
Ja, also wer darüber entscheidet, darüber haben wir ja eine Flugmodus-Ausgabe gemacht. Es kommt ein neues Browser-Plugin, also das gibt es auch schon für einige Browser, NewsGuard. Das ist sozusagen ein Filtersystem, was in Zukunft Nachrichten labeln soll für den Zuschauer. Da steht dann, also der Zuschauer bekommt eine Nachricht auf seinem Handy und im Idealfall zeigt dann eben NewsGuard an, ob diese Nachricht sozusagen vertrauenswürdig ist, also gut, ja, Faktenchecker sozusagen gut bestanden oder eben, ob es Fake News ist. Und also da wird dann nichts zensiert und blockiert, aber es ist sozusagen ein Hinweis, quasi schon mal vorgedacht, ja, was du jetzt liest, das ist Schwachsinn und oder eben, das ist jetzt hier die Wahrheit. Das wird dir quasi vorher schon angezeigt und dieses NewsGuard, was bis jetzt eigentlich kaum jemand auf dem Schirm hat, das wird aber kommen und da stecken sehr einflussreiche Leute dahinter, auch mit viel Geld. Und ich denke aber persönlich, dass das vor allem dazu dient, dass man der werbetreibenden Industrie gerecht wird. Weil die fordern ja schon lange sozusagen irgendwelche Upload-Filter oder so, dass man von vornherein erkennt, was ist werbefreundlicher Content und was eigentlich nicht. Wir hatten vor einiger Zeit den Fall mit Danone. Danone hat sein Millionenbudget von Google zurückgezogen mit dem Argument, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass einer ihrer Werbespots vor einem Nuviso-Video lief. Das war ein ganz harmloses Video, ein Vortrag von Lars Konarek, ja, aber völliger Schwachsinn. Danone wollte halt nicht, dass Werbung von Nuviso-Videos läuft und hat dann gleich seinen kompletten Etat sozusagen zurückgezogen. Das ist natürlich auch ein Problem für Firmen wie YouTube wiederum. Und die haben dann einfach nur ein profitables Interesse daran, solche Filter anzubieten, dass dann eben die werbetreibende Industrie sagt, gut, solange ihr sicherstellt, dass unsere Werbespots nicht vor Flacherde-Videos oder 9-11-Kritik läuft, dann schießen wir unsere Millionen wieder zu Google rein. Und mit NewsGuard hat man dann im Prinzip genau dieses Tool für die werbetreibende Industrie. Ich glaube gar nicht, dass es wirklich darum geht, den Zuschauer irgendwie zu warnen oder so, weil das funktioniert sowieso nicht.
Glaube ich auch, ja. Ja, darum wird es gehen. Das Letzte ist halt auch dieser Konflikt zwischen neuen Medien und alten Medien. Es geht halt auch um die Deutungshoheit. Also wer bestimmt, wer gibt die Orientierung? Und hatte nicht auch ZDF jetzt wieder irgendwie so irgendwas gesagt? Ja, weil sie jetzt, glaube ich, das Heute-Journal wird jetzt nochmal ausgeweitet als Format. Und das haben sie, glaube ich, auch begründet. Die Menschen brauchen mehr Orientierung. Das muss man auch sagen.
Deswegen brauchen genau, mehr Heute-Journal.
Und deswegen wird halt versucht, alles, was irgendwie, was man erkennt, ob das so richtig ist oder falsch, aber was man halt erkennt als potenziell bedrohlich für das Weltbild, was eben auch gerne Danone hätte, was die Industrie hätte, alles, was da irgendwie als bedrohlich erscheint, versucht man halt dann wegzudrängen und dann selber wieder diese Deutungshoheit zu bekommen. Aber aus meiner Sicht verstößt es eigentlich gegen den ganzen Esprit von Internet, weil die Idee von Internet ist eben, dass du ja selber entscheidest, was klickt mich an und nicht einfach nur passiv auf dem Sofa sitzt und halt das Programm annimmst, was dir vorgesetzt wird.
Ja, das war ja auch mehr oder weniger Thema deiner Sendung, die du diese Woche aufgezeichnet hast. Welche Themen hast du behandelt?
Ja, in der Tat, das ist wieder so ein interessanter Fall von Synchronizität, weil das Thema, was ich heute oder jetzt die Woche besprochen habe, das habe ich ja auch schon ein paar Wochen, Monate auf dem Schirm so und jetzt ist es halt soweit und es passt aber voll aktuell rein. Ich beschäftige mich da mit dem Zeitgeist, mit dem Phänomen von unterschiedlichen Filterblasen und ich bin auch ein bisschen davon ausgegangen, wie das bei uns selber war, dieses Chemnitz-Video, was wir gemacht haben und die Reaktionen, die das dann hervorruft und was da alles in einen reinprojiziert wird und ich Aber darüber nachgedacht in den letzten Wochen, Monaten und wie kommt es? Also wie kommen Leute zu so völlig falschen Einschätzungen und diese ganze überemotionalisierte Debatte, die da geführt wird, wie Leute in, mir kommt es so vor, man ist in Filterblasen, ein älter Begriff, wir sind wie so Burgen und man kämpft, verteidigt seine Burg standhaft gegen alles, was irgendwie anders ist und das sorgt halt für nicht nur jetzt für so eine Spaltung, sondern das kreiert auch so eine irrationale Atmosphäre. Und das in der Zeit, wo wir aber wirklich große Herausforderungen haben als Menschen. Wir wissen ja, die Dinge ändern sich. Und wenn wir jetzt aus so einer Irrationalität heraus versuchen, dann Politik zu machen, da kann ja nichts Gutes dabei rauskommen. Und tatsächlich ist das so Thema von der aktuellen Ausgabe.
Und unter anderem hast du auch, wenn auch nur kurz, Venezuela gestreift. Da ist ja auch gerade eins der Hauptthemen derzeit in unseren Nachrichten. Wir sehen hier hinten Hashtag Free Billy. Von dem hat man seit 9. Januar nichts mehr gehört. Ich habe auch nochmal mit seinem Bruder Rücksprache gehalten. Ist tatsächlich so, seit 9. Januar weiß man nicht mehr genau, ob es ihm gut geht, ob er noch in dem Gefängnis in Caracas ist. Was glaubst du, ist dieser Machtkampf, der da jetzt ausgebrochen ist, ist das gut oder schlecht für dich?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn es alles gut läuft, dann kann es sein, dass wenn sich da so eine Veränderung in Venezuela ergibt, dass dann er davon profitiert. Es entsteht eine neue Situation. Aber es ist natürlich auch oft so, das hat man auch schon oft erlebt, wenn so Machtkämpfe sind, die daran sind, die Macht zu verlieren, die können dann am Ende vielleicht auch nochmal alle Schwellen überschreiten und versuchen mit allen Mitteln das irgendwie zu festigen. Und da kannst du auch dem einen oder anderen politischen Gegner dann echt nochmal an den Kragen gehen. Schwierig zu analysieren. Ich kann echt ihm nur das Beste wünschen, aber es ist keine schöne Entwicklung, wenn man von ihm überhaupt nichts mehr hört.
Ja, also wir bleiben beim Thema Billy Six auf jeden Fall dran. Und jetzt schauen wir uns mal kurz einen Ausschnitt aus Stoner Frank und Frei an.
Beim Spiegel ist es ja so, gegründet von Rudolf Augstein. Und da in der Spiegelzentrale, da prangt er ganz groß so als Mantra, der Leitspruch des Spiegel, wie ihn Rudolf Augstein geprägt hat. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Leitspruch, denn der ist ganz kurz. Und der Leitspruch des Spiegel von Rudolf Augstein ist: Sagen, was ist. Nur diese drei Worte. Sagen, was ist. Das ist eigentlich genau richtig. Wirklich nur das sagen, was ist. Das ist, was der Spiegel sich vorgenommen hat. Und das ist halt offensichtlich ein völliger Verstoß zu dem, wie sich das heute darstellt. Obwohl der Spiegel dieses Mantra so hoch hält und jeder darauf gebrieft wird, das ist eigentlich unsere Tradition. Das sind unsere Werte, die wir als Journalisten verkörpern wollen. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Sie sagen eben nicht, was ist. Sondern im Gegenteil. Wenn du sagst, was ist, und das aber nicht in die Vorstellung passt, dann wird man halt stigmatisiert. Dann geht dieser Abwehrkampf los. Und stigmatisieren kann man in die verschiedensten Richtungen. Es geht halt darum, was für ein Thema es ist. Es gibt da heute unglaublich viele Schubladen, Stigmen, die man den Leuten aufpacken kann. Am beliebtesten ist natürlich hier rechts. Aber ich meine genauso auch hier, der ist links, der ist ein Islamist, der ist, was weiß ich, ein Klimaleugner oder sowas. Es gibt da zig so Stigmen. Ne? Aber ich meine, wir müssen wieder dahin kommen, sagen, was ist. Das ist zum Beispiel, was eben aus meiner Sicht ich hier aus Chemnitz gemacht habe. Ich habe gesagt, was ist, was meiner Wahrnehmung entspricht, was ich selbst erlebt habe, das, was ich erzählt habe und gesagt habe, hey, das ist nicht in Ordnung. Aber wenn das eben nicht in das Weltbild reinpasst, dann kommt so ein Abwehrmechanismus. Man kämpft da in seiner Burg. Das ist so Weltbild und Ego, das ist wirklich wie, da sitzt einer in seiner Burg und fühlt sich angegriffen. Boah, da kommt wieder was und ey, das muss ich verteidigen. Obwohl es schon gar nicht mehr darum geht, ob dieses Weltbild, ob das überhaupt noch einen echten Bezug hat. Das spielt dann gar keine Rolle mehr. Ja, und beim Spiegel, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich da schon ein bisschen Schadenfreude auch empfunden, weil eben der Spiegel selber dieses Image hochhält, hey, wir sind die Wahrheit, wir sind das beste Printmedium, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, ja, sogar weltweit. Also Spiegel hat echt immer so ein bisschen auf den Kopf oben. Und ich selber war ja, ich habe so viel Spiegel gelesen. Früher in jüngeren Jahren habe ich mal ein Spiegel-Abo gehabt. Das war so in meinen 20ern. Da habe ich wirklich über 2 Jahre, glaube ich, jeden Artikel gelesen, der im Spiegel erschienen ist. Jeder. Jede Woche habe ich das komplette Ding durchgelesen, egal welcher Themenbereich, alles, vom ersten bis zum letzten, außer die Werbung, die auch die Hälfte vielleicht ausmacht. Jeden Artikel habe ich gelesen, 2 Jahre lang. Also ich kenne das Magazin gut. Und der Spiegel ist halt schon auch in den letzten Jahren aufgefallen, bei einigen wirklich größeren Themen halt die Leute in eine falsche Richtung zu schieben. So. Und es reicht mal hier so ein Blick auf ein paar Titelbilder aus den letzten Jahren. Ich habe mir mal ein paar mitgebracht hier. Das hier als erstes. Das ist noch nicht so lange her. Das ist hier 1.9.2018. Das heißt, das ist die erste Spiegelausgabe, nachdem Chemnitz groß ins Rampenlicht geraten ist. Durch die Ereignisse hier nach dem Stadtfest oder rund um das Chemnitzer Stadtfest. Das ist also ziemlich neu. Und ich meine, was steht dort? Sachsen, wenn Rechte nach der Macht greifen. Ich meine, das ist einiges problematisch an diesem Cover hier. Ich meine, allein schon hier die Wortwahl, Rechte, Macht greifen. Wisst ihr, ich meine, wir sind, und also meine Generation auch, ich weiß nicht, wie es bei Jüngeren ist, aber wir sind sozialisiert ja auch mit gewissen Begriffen. Und Machtergreifung, das gibt es nur in einem einzigen Kontext. Machtergreifung beschreibt 1933, wie Hitler und die NSDAP an die Macht gekommen sind. Das nennt man Machtergreifung. Sowieso ein problematisches Wort überhaupt, weil wer hat nach der Macht gegriffen? War das wirklich so? Aber was ich damit sagen will, ist, dass das eine klare Assoziation im Kopf auslöst. Machtergreifung. Sachsen, hier droht's, hier wird's ernst. Da wird so ein Bild gezeichnet, als ob in Sachsen so eine Situation wäre wie in Deutschland 1932, 33. Und das stimmt einfach nicht. Also ganz ehrlich, Leute, das ist weit weg. Ich meine, wir mögen in Sachsen genauso wie in anderen Bundesländern, genauso wie in anderen Ländern hier in Europa und sonst wo auf der Welt, haben wir natürlich einen gewissen Pluralismus. Wir haben die verschiedensten Leute so. Und mit Sicherheit gibt es auch eine rechte und auch wahrscheinlich eine rechtsextreme Szene. Aber welche Bedeutung hat die? Welche Relevanz hat die? Wie groß ist die? 1933, als es tatsächlich dann diese NSDAP-Machtergreifung gab, was ist damals passiert? Ich meine, da hatten wir schon im Vorfeld wirklich Zehntausende von Parteisoldaten, SA-Aufmärsche und all diese Dinge. Natürlich von der linken Seite genauso. Also es war, aber das hat ein Ausmaß gehabt, davon sind wir heute so weit weg. Es gibt es nicht. Es droht in Sachsen keine Machtübernahme von Rechten. Das ist einfach nicht wahr. Also das ist auch völlig aus der Luft gegriffen. Aber jetzt gibt es halt Leute, die jetzt eben diese Angst sowieso schon haben. Angst vor Rechts. Und das kann ich wiederum verstehen. Ja, weil niemand, der vernünftig ist, der möchte irgendwie einen Polizeistaat wie in den 30er Jahren haben und Konzentrationslager und solche Geschichten. Kein Mensch will das haben. Das werden nur ganz wenige sein so. Aber daraus jetzt zu glauben, dass es droht, wenn man jetzt nicht sofort wirklich politisch was dagegen wirft, ist eine völlige Verkennung von dem Zustand in der Stadt Chemnitz und auch hier in Sachsen. Also das sehe ich gerade nicht kommen. Ganz ehrlich, das ist für mich so eben diese Filterblase, wo eine gewisse Erwartungshaltung ist und auch was projiziert wird. In dem Fall sind halt wir Sachsen sind die Projektionsfläche. Anderes Cover hier noch eine andere Geschichte auch, wo der Spiegel eben nicht sagt, was ist. Nur ein kleines Beispiel, das war vor zwei, drei Jahren oder sowas. Da geht es um die Spiegel-Bestsellerliste von Büchern. Und das ist auch durchaus wichtig, ja, weil daran orientieren sich eine Menge Leute. Spiegel ist ein riesen Printmedium, auch Kultur, es geht nicht nur um Politik. Und diese Bestsellerlisten, daran orientieren sich Leute. Ja? Und da hat man damals... Vor ein paar Jahren war das erst, hat man ein Buch einfach rauszensiert aus der Bestsellerliste von einer Woche auf die andere. Und das war das Buch Finis Germania von Rolf-Peter Sieferle. Jetzt völlig unabhängig, ob man das Buch mag oder nicht, mit dem Inhalt d'accord geht oder nicht, spielt das überhaupt keine Rolle so. Ob du das als sympathische Literatur siehst oder ob das sozusagen die Literatur des politischen Gegners ist, spielt auch keine Rolle. Die Spiegel-Bestsellerliste oder jede Bestsellerliste hat den Zweck, zu zeigen, zu spiegeln eben. Deswegen heißt er der Spiegel. Da soll er ein Spiegel sein von der Realität, von dem, was ist, von der Gesellschaft. Wenn dort so ein Buch drin ist, dann gehört das da in diese Liste rein. Wenn das de facto das sechstmeiste verkaufte Buch war in diesem Monat, dann gehört das in diese Liste. Der Spiegel hat es rauszensiert und es ist dann diese Liste erschienen. Es ist dann einfach nicht mehr da. Das fehlt einfach. Das ist aber nicht mehr sagen, was ist.
Hm.
Mediale Filterblasen. Die neue Ausgabe von Stoner Frank und Frei gibt es jetzt bereits auf Nu Wieso Plus für alle unsere Premium-Abonnenten. Und ja, ich sitze jetzt hier mit Robert Stein.
Hi Frank.
Robert, mit welcher Filterblase hast du dich die Woche beschäftigt?
Mit Julian Assange. Mhm. Also da gibt es ganz krasse Entwicklungen. Der arme Mann sitzt jetzt hier seit Juli 2012 im Kerker von der Botschaft von Ecuador. Und ich sage jetzt nicht Botschaft, sondern Kerker ganz bewusst, weil die Zustände, die der Mann mittlerweile ertragen muss da, das ist echt krass. Die Heizung geht nur noch ab und zu. Seine Katze, seine geliebte Katze muss da hergeben. Der hatte sogar einen Blog eingerichtet, die war ganz berühmt. Und keine medizinische Versorgung, Internet hat man ihm abgeschaltet. Der Mann vegetiert vor sich hin. Also man versucht wirklich alles, um ihn irgendwie freiwillig zum Aufgeben zu zwingen. Und sobald er seinen Fuß auf englischen Boden setzt, wird er verhaftet und nach Schweden oder sogar gleich nach Amerika ausgeliefert. Ja, und da gibt es einige Stimmen, die öffentlich fordern, dass man ihn am besten hinrichten sollte. Und wenn nicht juristisch, dann mit einem Erschießungskommando, Militär oder sonst irgendwas. Also die sind so gehirngewaschen, die hassen diesen Mann dermaßen. Und obwohl er eigentlich was Tolles für die Welt gemacht hat, indem er uns aufgezeigt hat, wie die Mächte im Hintergrund der USA eigentlich arbeiten. Also Julian Assange, das ist mein großes Thema gerade.
Welches Interesse hat Ecuador daran, ihn aus der Botschaft in London zu verkrellen?
Also der frühere Präsident war dem Julian Assange gegenüber sehr wohlwollend gegenüber. Der hat ja auch dafür gesorgt, dass er das Asyl bekommt in der Botschaft. Auch den Pass hat er bekommen. Er ist ecuadorianischer Staatsbürger mittlerweile. Aber der neue Sheriff in der Stadt, der neue Präsident von Ecuador, der sieht ja die Sache ein bisschen anders. Und sie wollen ihn halt nicht direkt rausschmeißen, sondern ihn so weit kaputt machen und mürbe machen, dass er freiwillig aufgibt. Und es gibt massiven Druck seitens der Amerikaner auf die Regierung von Ecuador. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass der neue Präsident so installiert worden ist seitens der USA, dass er eben gegen Assange schießt. Aber das kann ich jetzt nicht bestätigen, das weiß ich nicht genau. Aber es sieht für ihn momentan nicht gut aus. Ihm geht es auch nicht gut. Also das ist eigentlich sehr schade, weil was der für einen Dienst geleistet hat für die Wahrheit, ist eigentlich unbezahlbar. Ja.
Du hast darüber ja eine rote Pille gemacht, aber du hast uns noch eine andere Pille mitgebracht und da geht es auch im weitesten Sinne um Propaganda und Filterblasen. Was ist denn das Thema?
Ja, ich habe einfach mitgekriegt, dass in den letzten Jahren eine massive Werbekampagne gestartet worden ist. Und zwar 7 Serien in den letzten 3 Jahren, alleine 4 im Jahr 2018, die alle das Leben in der Truppe dokumentieren sollten, alles schön verpackt in tollen Bildern, tolle Technik, tolle Animationen, tolle Grafiken, ganz nah dran an der Truppe. Und die jungen Leute, die sich für sowas natürlich begeistern, die haben gar keine Ahnung, was für eine Propaganda, welcher Propaganda sie da ausgesetzt sind. Und weil ich den Laden ja ziemlich gut kennengelernt habe und weiß, wie es da wirklich abgeht und weil ich heute auch weiß, wie die Welt aufgebaut ist, musste ich das unbedingt verarbeiten, vor allem für die jungen Leute, dass die sich nicht da, dass die ihre Seele nicht verkaufen einfach.
Ja, na, das Problem ist ja, oder Problem in Anführungsstrichen, weil ich finde es ja eigentlich kein Problem, dass vor vielen Jahren die Wehrpflicht ausgesetzt wurde und da fehlt einfach der Nachwuchs. Mhm. Ne?
Human Resources.
Das ist das Problem und deswegen ist die Bundeswehr eben darauf angewiesen, ja, quasi über Propaganda und Werbung und das funktioniert eben gut auch über Unterhaltung und Fernsehserien, da sozusagen wieder die Begeisterung fürs Militär zu wecken, kann man das so sagen.
Mhm. Genau. Also die Zahlen sprechen für sich. Also die Bundeswehr ist mittlerweile der drittbeliebteste Arbeitgeber direkt nach der Polizei und dem Konzern Adidas. Ja, also ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt.
Aber so viele Leute bei Adidas, ja?
Anscheinend, also das waren die Zahlen, ja. Und ich habe beim Rubicon einen fantastischen Artikel gelesen, und zwar in der Jugendredaktion. Und das habe ich gedacht, das ist ein Anlass, das muss ich auch verarbeiten, damit davon noch mehr Leute erfahren, weil ich zum einen das toll finde, dass es da so viele junge eingeschaltete Leute gibt, gerade auf Seiten der Redaktion beim Rubicon. Aber ich finde es halt einfach auch wichtig, dass junge Leute, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, zur Bundeswehr zu gehen, sich alle Seiten anschauen. Nicht nur die Hochglanzbilder der KSK, Kommando Spezialkräfte, Juhu im Einsatz und die tollen Manly Man doing manly things, weißt du, so dieses ganze Heldentum und so weiter. Sondern man muss auch die andere Seite sehen, nämlich, dass es einen Wald der Erinnerung gibt, wo die Plaketten stehen, der Namen von den Gefallenen und so weiter. Und natürlich auch viele Menschen, die damit psychische Probleme haben, wenn sie zurückkommen aus dem Einsatz, weil so, wenn so ein Kamerad neben dir von einer Granate zerfetzt wird und da rumliegt in seinen Einzelteilen, das kann man nicht so einfach aus seinem Gedächtnis löschen, diese Programme, diese Bilder. Und dann kommt es zu den posttraumatischen Stressbelastungen, PTBS, und das macht viele Menschen komplett kaputt und schmeißt sie aus der Bahn. Ja. Das muss man wissen heutzutage.
Genau, die rote Pille mit Robert Stein, kein Werben fürs Sterben.
Nackte Zahlen. Also, seit 1992 sind insgesamt 108 Angehörige der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen ums Leben gekommen. Und davon waren 37 durch Fremdeinwirkung gestorben und 50 sind bei normalen Unfällen ums Leben gekommen. Aber 22 von den Opfern, die haben sich selber das Leben genommen, weil sie eben nicht mehr klargekommen sind damit, was sie dort erlebt haben. Und ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer sogar noch viel höher ist. Wenn diese Soldaten nämlich aus dem Einsatz zurückkommen, dann fällt es ihnen oft schwer, den Weg zurück ins normale Leben zu finden. Diese traumatischen Erfahrungen, die nagen oft an der Seele und oft erst nach Jahren entwickelt sich ein Krankheitsbild, über das die Führung der Bundeswehr ja lieber nicht so gerne spricht. PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, heißt der Fachbegriff. Und was das bedeutet, das können wir an vielen Beispielen sehen. Es ist nämlich so, die Bilder von getöteten Kameraden und zerfetzten Gliedmassen, die lassen sich nicht einfach aus dem Gedächtnis löschen. Die kann man nicht einfach nur rausschmeißen. Ja? Wer wissen will, was solche Erfahrungen aus einem Menschen machen, dem empfehle ich mal einen Besuch in einem Bundeswehrkrankenhaus, Abteilung Psychiatrie. Und ja, dort kann man dann die Schreie der Verzweifelten hören, die diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen und die regelrecht durchdrehen. Was folgt, ist nämlich oft ein Abwärtsstrudel, aus dem es kein Entrinnen gibt. Die Betroffenen, die hören auf zu sprechen, die isolieren sich von ihrem Umfeld. Ja, dadurch geht oft die Beziehung kaputt, der Freundeskreis bricht weg. Und der Weg führt dann oft über Hartz IV in die Obdachlosigkeit. Wer danach sucht, der kann im Netz dafür einige Beispiele finden. Und wie schwer sich sogar unsere eigene Gesellschaft mit Kriegsveteranen tut, das kann man gut daran erkennen, dass nicht einmal die Krankenkassen sofort bereit sind, die Kosten für diese psychischen Behandlungen zu übernehmen. Und die ehemaligen Soldaten und Soldatinnen, die müssen dann noch einmal kämpfen, aber diesmal mit den Bürokraten des Systems, welches sie doch eigentlich mit ihrem Einsatz verteidigen und schützen wollten. Ja, jetzt kommt die Frage, für wen ist die Bundeswehr also geeignet? Ja, wer gerne frustriert und von Freunden und Familie getrennt monatelang in einem Feldlager in der Wüste rumsitzt, ja, der ist dort genau richtig. Wer sich nicht für die Hintergründe der Weltpolitik interessiert, wer lieber andere für sich denken lässt, der kann sich eine gute Karriere machen in diesem Laden. Ja, und wenn jetzt noch die allseits beliebten Berufsnörgler sich melden wollen, dass der liebe Herr Stein ja selber bei der Bundeswehr war, ja, denen kann ich nur erwidern, ja, das war ich. Und mir ging es damals genauso wie vielen anderen jungen Menschen in diesem Land, die irgendwie versuchen, ihrem Leben einen Sinn zu geben, eine Richtung zu finden, eine Aufgabe zu finden. Ich habe dort fürs Leben viel gelernt, aber noch mehr habe ich gelernt, dass es viel wichtiger ist, seinen eigenen Verstand einzuschalten und nicht einfach nur ein uniformer Befehlsempfänger zu sein. Und dazu kommt noch etwas. Damals hatte ich noch keinen Zugang zu dem Wissen, was ich heute habe, und die hunderten Bücher, die ich seit damals gelesen habe, die lassen mich die Welt heute in einem ganz anderen Licht sehen, das wusste ich damals noch nicht. Ihr jungen Menschen von heute, ihr habt aber Zugriff auf dieses Wissen. Ihr könnt euch informieren, ihr habt das Internet. Ihr könnt euch darüber schlau machen, wie unser System wirklich funktioniert. Und jeder, der Professor Rainer Mausfeld gehört hat, wird erkennen, wie unsere Anscheinsdemokratie wirklich aufgebaut ist. Jeder, der Dr. Daniele Ganser liest, wird verstehen, welche Rolle die Bundeswehr in der NATO eigentlich spielt. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Mein erster Tag in Uniform, das war der 2. Januar 1990, also nur wenige Wochen nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges. Abrüstung, Truppenabzug und Reduzierung der Streitkräfte, das waren die prägenden Themen in meiner Dienstzeit. Deutschland wurde damals noch nicht am Hindukusch verteidigt und es sah für einen kurzen Moment in unserer Geschichte danach aus, als wäre der Soldatenberuf ein Auslaufmodell. Ja, und mein letzter Tag bei der Bundeswehr, das war der 31. Dezember 2001, also nur wenige Wochen nach den Anschlägen des 11. September. Was seitdem auf dieser Welt tagtäglich passiert, das kann jeder mit offenen Augen und klarem Verstand selbst beobachten, wenn er das möchte. Wenn ihr euch also heute dafür entschließt, euch beim Militär zu verpflichten, dann solltet ihr genau wissen, wem ihr dort eure Seele verkauft. Ganz egal, aus welchen Gründen ihr das tun wollt, egal ob aus Patriotismus, Ausweglosigkeit in eurer Situation, in eurem Leben oder ob es vielleicht romantische Schwärmerei ist. Ihr könnt hinterher nicht sagen, ihr hättet es nicht gewusst.
Die Rote Pille mit Robert Stein gibt es jetzt schon auf Nuviso TV zu sehen. Und schaut auch dort mal in unsere Mediathek. Da findet ihr ein umfangreiches Sortiment aus exklusiven Inhalten. So, und ich stehe jetzt hier mit Norbert. Norbert,
hey.
Du hattest kürzlich deinen ersten Beitrag für Aufgestanden TV, dein neues Format auf Nuviso, gesendet. Und da sah man dich Bodenproben aus dem Pfälzer Wald nehmen, hat dann aber in dem Beitrag gar nicht weiter erfahren, was damit passiert ist. Klär uns doch mal auf.
Ja, also wir haben natürlich versucht, die Proben auch analysieren zu lassen. Allerdings, ja, die ganzen Universitäten, die wir angefragt haben, denen war das Thema politisch zu brisant, um ihr Labor damit zu beauftragen. Es bleibt also nur übrig, ein privates Labor zu beauftragen, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und da wir bis jetzt noch keinerlei Spenden irgendwie eingenommen haben, um dieses gesamte Format überhaupt zu finanzieren, geschweige denn die Bodenproben, müssen wir warten, bis wir es haben. Und dann werden wir diese Ergebnisse auch nachliefern.
Genau, und trotz fehlender finanzieller Mittel für Aufgestanden TV gibt es jetzt den zweiten Beitrag, sehr exklusiv. Dieser spielte sich nämlich in der Ukraine ab, der Fall vom 25. November in der Straße von Kertsch. Wir erinnern uns an die Fernsehbilder, wo Schiffe der russischen Küstenwache ukrainische Militärschiffe rammen.
Genau.
Und über die ganzen Hintergründe hast du einen Beitrag gemacht.
Ja, genau. Also man muss dazu im Prinzip bilanzieren, dass ja das Westfernsehen, also unseres im Prinzip nur durch ihre Korrespondenten in Moskau über diese gesamte Sache berichtet hat, weil ja das sich nicht schickt, für einen Mainstream-Journalisten auf die Krim einzureisen, weil man sich ja dann da strafbar machen würde in der Ukraine, und das ist alles dieser ganze Käse. Ja, wir haben einfach ein Kamerateam beauftragt, unsere Fragen beantworten zu lassen. Und wir haben mit dem Mann gesprochen, in dessen Verantwortung die gesamten Geschehnisse des Tages abgelaufen sind. Exklusiv haben wir dieses Interview gemacht. Wir haben auch mit dem Chef des Journalistenverbandes der Krim gesprochen, der auch die Stimmung der Bevölkerung sehr gut wiedergibt und sagt, was man eigentlich auf der Krim zu dieser ganzen Sache sagt. Und eine Sache kann ich jetzt schon sagen, es war alles ganz anders, als wir das im Fernsehen gesehen haben bei uns.
Norbert Fleischer mit seinem zweiten Beitrag für Aufgestanden TV.
Szenen vor einer Woche. Drei ukrainische Militärschiffe vor der Halbinsel Krim. Der russische Grenzschutz beschießt sie, rammt einen Schlepper. Nimmt dann die Besatzungen fest, die später im russischen Fernsehen präsentiert werden. Russland schafft Fakten. Wladimir Putin bleibt unnachgiebig. Die Regierung in der Ukraine ist eine Kriegspartei, und solange sie regiert, werden solche Tragödien und der Krieg weitergehen.
Für einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten ist es wohl ein bisschen zu früh. Das hat mit dem Grundsatz zu tun, weshalb diese Dame schon immer eine Waage in der Hand hält. Er galt bereits in der Antike und lautet Audiatur et altera pars. Zu Deutsch, man höre auch die andere Seite. Worüber im Fernsehen nur die Korrespondenten aus dem fernen Moskau berichten, schauten wir uns genauer an. Mit einem Kamerateam machten wir uns auf den Weg auf die russische Halbinsel Krim. Die Vorgeschichte des Vorfalls spielte im Hauptgebäude der Hafenbehörde in Kertsch. Deren Chef trug an jenem Tag die Verantwortung über die Geschehnisse. Er sagt, die Ukrainer hätten Sicherheitsregeln verletzt, obwohl sie die zuvor immer eingehalten hätten. Haben die Ukrainer sich bislang an die Regeln gehalten beim Durchfahren der Straße von Kertsch?
Ja, im September Ja, auch die Militärschiffe. Im September zum Beispiel passierte die Donbas, die vom Schlepper Kares geschleppt wurde, die Straße. Das hatten sie, wie vorgeschrieben, 72 Stunden vorher beantragt, wurden dann in den Fahrplan aufgenommen, erhielten von uns einen Lotsen an Bord und passierten die Meerenge in Richtung Asowsches Meer.
Gab es dieses Mal einen Antrag oder nicht?
An diesem 25. November stellten sie keinen Antrag zur Durchfahrt. Gegen 9.20 Uhr meldeten sie sich und baten, auf Kanal 3 zu gehen, wo sie uns sagten, wer sie sind. Und das war's auch. Erhielten den Hinweis, am Ankerplatz 471 vor Anker zu gehen. Sie ignorierten unsere Funkrufe, fuhren weiter nach Nordosten, überquerten den Ankerplatz 471, der die Grenze zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine darstellt und die bereits vor dem Anschluss der Krim an Russland existierte. Nach dem Intermezzo mit den russischen Seestreitkräften drehten sie um und begaben sich zu ihrem zugewiesenen Ankerplatz, wo sie auf Anweisungen hatten warten sollen.
Da es sich um flache Gewässer handelt, können Schiffe hier nur in einem engen Kanal von 120 Metern Breite navigieren. Damit es zu keinen Unfällen kommt, gilt hier allgemeine Lotsenpflicht.
Wenn Schiffe den Anker lichten und losfahren wollen, wissen die Kapitäne ja nicht, welche Schiffe sich ebenfalls auf den Weg machen wollen. Das weiß nur der Operator, der sie sicher hindurchleitet. Indem sie also einfach über den Ankerplatz fuhren, riskierten sie andere und verletzten die ukrainisch-russische Grenze, die es schon vor dem Anschluss der Krim gab.
Außenminister Heiko Maas hatte erklärt, Russland habe die Brückendurchfahrt für die Ukrainer gesperrt. Stimmt nicht, sagt der Hafenmeister.
Da konnte nichts in Richtung Norden fahren, weil dort gerade eine Einbahnstraße in Richtung Süden gebildet worden war. Die Vorbeifahrt an Schiffen, die Gefahrengüter transportieren, ist streng verboten. Nach unserer Regel dürfen die Schiffe an anderen Schiffen, die Gefahrengüter transportieren, nicht vorbeifahren. Deswegen wird da stets eine Einbahnstraße gebildet. An diesem Tag hatte ein großer Frachter mit Gefahrengut an Bord eine Motorpanne und blockierte den ganzen Kanal. Deswegen ging es mit der Karawane nicht vorwärts. Er sollte vom Hafen in Kertsch aus in Richtung Süden fahren. Als der Tanker liegen blieb, mussten die Operatoren den gesamten Kanal stilllegen.
Im neuen Format Aufgestanden TV wollen wir euch auch in Zukunft wirklich investigative Geschichten präsentieren. Aber das ist natürlich ein echter finanzieller Aufwand. Und deswegen brauchen wir natürlich auch eure Unterstützung für dieses neue Format, sofern es euch denn gefällt. Mit einem Nuviso Plus Abo könnt ihr gezielt Aufgestanden TV unterstützen oder auch mit einer gezielten Einzelspende. Denn nur so ist es möglich, Kamerateams auf der Krim zu beauftragen oder Bodenproben in einem privaten Labor analysieren zu lassen. Ja, und wenn es wirklich so weit kommt, dass YouTube demnächst anfängt, bestimmte Inhalte nicht mehr zu empfehlen und unsere Inhalte dazu zählen sollten, dann aktiviert doch einfach die Glocke, wenn ihr uns auf YouTube abonniert habt, denn nur so werden unsere Inhalte euch weiterhin empfohlen. Und vor allem abonniert unseren Newsletter auf www.nuviso.tv. Nur damit ist wirklich sichergestellt, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben können. Bevor jetzt meine Stimme endgültig versagt, sage ich Tschüss für diese Woche. Bis nächste Woche.